Thema heißt Liebe, eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Ein paar einführende Gedanken. Liebe, eine Leidenschaft. Zum Menschsein gehört die Sehnsucht nach Beziehung, nach der Liebe eines Du. Für mich ist das sehr schön und sehr tief ausgedrückt in einem Satz von Dostojewski. Jeder Mensch braucht jemanden, zu dem er nach Hause kommen kann. Jeder Mensch braucht jemanden, zu dem er nach Hause kommen kann. Die Sehnsucht, einen Menschen zu haben, bei dem ich zu Hause sein kann, bei dem ich ungeschminkt der sein kann, der ich bin, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich mich gehen lassen kann, wo ich mich nicht mehr rechtfertigen muss, wo ich einfach ohne Anstrengung ich selbst sein kann und wo ich ohne Angst Geborgenheit erfahren kann. Ich habe es im letzten Abend schon angesprochen, wir leben in einer Kultur, in der man in einer extremer Weise versucht, das Leben zu wirklichen, indem man sich auf sein eigenes Selbst zurückzieht. Das heißt, das Glück des eigenen Ich als die oberste Prämisse. Aber selbst diese Konzentration auf das eigene Ich hat nichts daran geändert, dass dass diese Sehnsucht nach wie vor uns begleitet und da ist. Es gab vor einigen Jahren eine Spiegelüberschrift Ego-Gesellschaft. Und in dem Leitartikel hieß es dann als Bilanz: Es bleiben Leerstellen und Sehnsüchte nach Sexualität, nach Nähe und danach die wichtigste Person im Leben eines anderen Menschen zu sein. Ich finde das sehr gut ausgedrückt. Es bleiben Sehnsüchte, Leerstellen, danach die wichtigste Person im Leben eines anderen Menschen zu sein. Es geht beim Thema Beziehung ja um viel mehr als um ein bisschen Verliebtsein und Zärtlichkeit. Es geht um den Wert meiner Person, den ich eben erst in der Liebe eines anderen Menschen erfahre. Der Wert des eigenen Ich, den ich mir nicht selber zusprechen kann, das ist etwas zu laut, sondern der mir von außen her zugesprochen werden muss. Und ich erfahre mich und meinen Selbstwert darin, dass ein anderer mir zuspricht, dass ein anderer mir sagt, du bist mir etwas wert, du bedeutest mir etwas, du bist mir wertvoll. Und wo das fehlt in unserem Leben oder bei Menschen fehlt, da verkümmern sie in ihrem Selbstwert. Also Liebe, eine Leidenschaft, Beziehungssehnsucht, an der auch 20 Jahre Singlekultur nichts geändert haben und nichts ändern kann und nichts ändern werden. Und zu dieser Sehnsucht gesellt sich jetzt ein Vorurteil. Ich wünsche mir Liebe, hat Uwe Jürgens gesungen, als Wunsch an seine Tochter. Ich wünsche dir Liebe und fähr dann fort ohne Leiden. Das ist ein ziemlich verständlicher Wunsch eines Vaters an seine Tochter, aber doch etwas, was möglicherweise nicht allzu lange trägt. Ich wünsche mir Liebe, das ist das eine, diese Sehnsucht nach Beziehung, auf der anderen Seite dieser Vorbehalt, aber ohne Leiden und es darf mich wieder nichts kosten. Uns allen sitzt das romantische Beziehungsideal in den Knochen. Also auf die kurze Formel gebracht, wenn ich nur den Richtigen finde, dann ist das der Himmel auf Erden. Und wenn überhaupt noch irgendwo heile Welt ist, dann ist das in der Familie. Und da wir wissen, dass in der Familie keine heile Welt ist, dann wenigstens in Weihnachten. Und da wir wissen, wie es zu Hause an Weihnachten zugeht, dann wenigstens du und ich. Wir zwei, wir werden das ganz anders und viel besser hinkriegen. Und mit diesem Ideal im Kopf erleben wir dann, wie es wirklich zugeht. Erfahrung in Beziehungen, dass da Streit ist und Verletzungen. Und irgendwann die Kälte und die Gleichgültigkeit einziehen oder vielfach einfach nur noch die totale Langeweile, geht sozusagen nur noch eine Möbelgemeinschaft mit gemeinsamem Blick auf den Fernseher. Und die Reaktion und die verständliche Reaktion mit mir nicht. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft, aber bitte ohne mich. Liebe ohne Leiden. Wir suchen Wege instinktiv, die diesem Leiden aus dem Weg gehen. Nochmal ein Titel aus einem Spiegel vor einigen Jahren. Eheleid, also so wie Cola, Leid statt Eheleid. Beziehung ja, Sehnsucht danach ist ja vorhanden, aber bitte keine Verbindlichkeit, keine Verpflichtung, keine Bindung. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Don't marry, be happy. Alle Rückzugswege, immer schön offen halten. Und das ist ein ganz seltsamer Widerspruch und eine seltsame Zerrissenheit in unserem Leben, dass da auf der einen Seite diese Beziehungssehnsucht da ist, bei einem Menschen zu Hause sein zu dürfen und Geborgenheit zu erfahren, und auf der anderen Seite Beziehungsängste oder Bindungsängste, so eine eingebaute Distanz als Schutz vor Schmerz und Leiden, als Schutz vor Verletzungen und Enttäuschungen. Und diese Distanz behindert uns, uns ganz auf einen anderen Menschen einzulassen. Die Frage nach Beziehungsqualität ist aber nicht einfach die Frage nach der Sahne auf dem Kuchen, sondern das ist die Frage nach dem Kuchen selber. Kein Mensch kann auf Beziehungsqualität verzichten. Beziehungsqualität, das ist zutiefst Lebensqualität. Wenn ich sage, kein Mensch kann auf Beziehungsqualität verzichten, dann meine ich nicht notwendigerweise, dass man das nur als Verheiratete erfahren kann in einer Partnerschaft. Man kann in einer Ehe, in einer festen Partnerschaft das erfahren, aber natürlich kann man es dort auch verfehlen. Partnerschaft heißt nicht automatisch, dass man der Einsamkeit entkommt. Und umgekehrt gilt genauso, dass man als Single Qualität an Beziehung leben kann, dann, wenn ich ein verbindliches Beziehungsnetz habe, in dem ich lebe, das mich hält und das mich trägt. Also was ich jetzt referiere heute Abend, vielfach unter dem Stichwort Partnerschaft und Beziehung, trotzdem möchte ich am Anfang deutlich machen, meine These ist absolut nicht, dass Beziehungsqualität oder Lebensqualität mit Ehe zusammenhängt, aber eben mit Beziehungsqualität. Gelingendes Leben braucht Beziehungsqualität. Und ich möchte heute Abend einigen Fragen nachdenken, Grundfragen zum Thema Beziehung, Beziehungsqualität, Beziehungsfähigkeit, Partnerschaft. Ich möchte auch fragen, ich bin Christ, das ist in diesem Abend deutlich geworden, wird auch heute Abend deutlich. Ich möchte fragen, was das alles mit Gott zu tun hat. Das soll kein psychologisches Seminar sein, Beziehungsseminar, dafür bin ich nicht qualifiziert, aber ich möchte transparent machen, vieles von dem, was ich selber erlebt habe in meiner eigenen Beziehung und was ich an Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit Studierenden kenne und gehört habe. Drei Punkte. Der erste, die Schmerzen der Liebe. Bevor das allzu dramatisch und zur Tragödie wird, will ich in Klammern dahinter setzen, verheiratet sein ist schön. Aber trotzdem erstmal die Schmerzen der Liebe. Liebe ohne Leiden, wie Udo Jürgens singt, ein Verständnis von Glück, von Liebe, das alle Tränen und alle Schmerzen und alles Gemeinsame durch Leiden von Tiefen ausschließen möchte. Ein ziemlich zerbrechliches Beziehungsideal, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich habe schon vor einer ganzen Reihe von Jahren eine Verlobungsanzeige von zwei Studierenden bekommen, die hat mir unglaublich gut gefallen. Ich zitiere. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Ich fand es ziemlich klasse, dass Leute, die sich gerade verloben, zu so einer Richtung einfällig sind. Zur Liebe gehören die Schmerzen. Liebe und Schmerz sind Zwillinge. Und das ist ziemlich einsichtig. Dort, wo meine größte Liebe ist, dort kann ich auch am tiefsten verletzt werden. Wenn nach diesem Abend irgendjemand von euch, den ich ja jetzt nicht besonders gut kenne, zu mir kommt und sagt, es war ziemlich doof, was du da gemacht hast, dann ist es nicht besonders nett für mich, aber ich werde das verkraften. Wenn meine Frau nach 20 Jahren Ehe zu mir sagt, also die Summe all dessen, was ich von dir weiß, ist das alles, dass du ziemlich doof bist, dann wird mich das doch einiges mehr kosten, das zu verarbeiten. Das heißt, dort, wo ich meine größte Liebe habe, dort bin ich auch am tiefsten und am ehesten verletzlich. Deswegen Schmerz und Liebe sind Zwillinge. Also mir gefällt dieses Gedicht, der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht, wegen dieser Nüchternheit. Und es ist gut, nüchtern zu sein. Mir gefällt dieses Gedicht aber auch deswegen, weil am Schluss dieses Gedicht etwas ahnt und eine Ahnung davon weitergibt, dass hinter den Schmerzen ein zutiefst lohnender Weg liegt. dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Hinter den Schmerzen liegt ein zutiefst lohnender Weg. Ich bin 22 Jahre verheiratet, ein bisschen mehr. Das ist nicht besonders viel, aber wenn man sich so anguckt, wie das andere machen, doch eine ganze Menge. Das ist genau unsere Erfahrung, dass hinter den Schmerzen ein zutiefst lohnender Weg lebt. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Zur Liebe gehören Enttäuschungen. Wenn man sich verliebt, dann zunächst mal in ein Bild, das man sich vom anderen macht. Ich weiß ja vom anderen noch nicht besonders viel, sondern ich sehe ihn oder höre ihn oder erlebe einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, wer er wirklich ist. Und in dieses Bild, das ich mir dann mache, in dieses Bild verliebe ich mich. Und je mehr ich mit einem kennenlerne, umso mehr kommt Enttäuschung dazu, weil ich mich über ihn eben bisher getäuscht habe und es mein Bild von ihm ist. Und ich merke, seine Wirklichkeit ist eine andere. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder halte ich an meinem Bild fest und mache dem anderen die Diskrepanz zwischen dem Bild, das ich von ihm habe, und zwischen dem, was er wirklich ist, ständig zum Vorwurf. Und das ist eigentlich ziemlich gemein, aber so funktioniert es oft. Oder ich finde irgendwann ein Ja zu dem, was der andere wirklich ist. Also ich muss entscheiden, ob ich ein Ja finde zu dem, was der andere wirklich ist. Beziehung lebt viel entscheidender von dieser ganz willentlichen Entscheidung, von diesem Ja, als davon, dass man den Idealpartner, den es vielleicht auch gar nicht gibt, geheiratet oder gefunden hat. Zwei kleine Beispiele. Luther ist gerade populär, deswegen fange ich mit dem an. Der hat seine Frau ja nicht in dem Sinn also verliebt und dann geheiratet, so wie es bei uns alles so geht, sondern es war mehr zufällig. Wir hatten ein paar Frauen aus dem Kloster entführt und da war noch eine übrig und die hat er dann geheiratet. Und zum Teil mehr, um den Papst zu ärgern, als dass es jetzt eine große Liebesgeschichte zu diesem Zeitpunkt war. Und dann hat Luther zu seiner Frau gesagt haben, zu seiner Katharina von Bora: Da wir nun einmal zusammen sind, wollen wir uns auch recht lieb haben. Also diese Ehe, die hat einfach unter Entscheidung gelebt. Und das ist eine der Ehen in unserer ganzen Geistesgeschichte oder in unserer deutschen Geschichte, die bis heute zu den Ehen schlechthin gilt, und zwar in jeder Beziehung. Ein zweites Bild. Ein Afrikaner, der einige Zeit in Europa verbracht hat und sich angeguckt hat, wie unsere Ehen zustande kommen, der hat gesagt, also in Europa, ihr macht es so. Ihr stellt einen heißen Topf auf eine kalte Platte. Wir machen es genau andersrum. Wir stellen einen kalten Topf auf eine heiße Platte. Und dann kann man sich überlegen, was langfristig die größeren Chancen hat. Beide Beispiele drücken aus, Ehe auf Dauer lebt viel wesentlicher von der Entscheidung, die ich treffe. Von einem Ja zu dem, was der andere ist, und von der Entscheidung zu diesem Ja dann auch zu stehen. Als davon, dass am Anfang riesen Gefühle sind und dass diese Gefühle dann irgendwie die ganze Beziehung auf Dauer tragen werden. Wir reden heute von ehrlichen Beziehungen und was wir damit meinen ist, wenn die Gefühle nachlassen, dann gehe ich. Ich glaube nicht, dass das besonders ehrlich ist. Ich glaube, dass das besonders niederträchtig ist. Wenn die Gefühle nachlassen, dann gehe ich. Wir erliegen damit einem Trugschluss, nämlich dem Trugschluss, dass Gefühle eine Beziehung tragen können. Ich will nicht hinter die Romantik zurück. Natürlich begründen Gefühle ganz wesentlich eine Beziehung und natürlich und hoffentlich begleiten die Gefühle ganz wesentlich auch weiter die Beziehung. Aber Gefühle sind letztlich ein Auf und Ab. Und auf einer Beziehung, auf Gefühlen kann man Beziehungen nicht bauen. Sondern Liebe wird gebaut auf einer Entscheidung, die man trifft, auf einem Ja, zu dem man in Treue steht. Das Kontinuum sind nicht die Gefühle, das Kontinuum ist die Treue zum anderen und aus dieser Treue heraus erneuern sich immer wieder neu die Gefühle. Also um recht verstanden zu werden, ich will nicht hinter die Romantik zurück, Gefühl unverzichtbar und ganz wesentlich, aber es taugt nicht als tragende Basis. Enttäuschungen. Zur Liebe gehören aber auch andere Schmerzen, nämlich der Schmerz, dass ich mich im anderen selber kennenlerne. Und das ist ein echter Schmerz. dass ich dort, wo ich mich wirklich auf jemand anders einlasse, der andere mich kennenlernt und sozusagen mich mir wieder zurückspiegelt und ich dem anderen mir selber begegnet. Und das kann wirklich ganz schön übel sein, mir und dem anderen zu begegnen, meinen eigenen Begrenzungen, meinen Ängsten, meiner Unfähigkeit zu verlieben, meinem Misstrauen, meiner Eifersucht, meinen Macken, meinen Prägungen oder was auch immer. Eine ungeheure Chance, dass ich mich am Gegenüber, am Du, kennenlerne. Eine Chance natürlich nur dann, wenn ich mich diesem Schmerz stelle und wenn ich mich der Wahrheit über mich selber stelle und nicht davon laufe. Wenn ich mich zurückziehe, und viele Menschen machen das, dort wo es für sie selber schmerzlich wird, weil sie im anderen sich selber begegnen, sich auf sich selber zurückziehen, dann laufen sie sich selber davon. Das bedeutet, dass sie sich nicht ändern werden und nicht ändern können, dass sie immer nur noch schuldiger und eigenbrötlich werden und letztlich immer nur noch unausstehlicher. Als wir befreundet waren, habe ich meine Frau irgendwann mal von der Arbeit abgeholt. Sie hat Krankenschwester gelernt und war damals in der Klinik tätig als Krankenschwester. Und ich habe sie dort abgeholt. Ich saß so um die Ecke und sie hat da noch irgendwie mit dem Arzt unterhalten, wusste nicht, dass ich um die Ecke sitze. Und ich habe mitgekriegt, wie sie als Krankenschwester einem Arzt ziemlich kräftig und deutlich die Meinung gesagt hat. Und als ich das so miterlebt habe, habe ich gewusst, das ist die richtige Frau für mich. Jemand, der wirklich Mut hat und als Krankenschwester einem Arzt so die Meinung zu sagen, wie ich das damals gehört habe, da gehört einiges dazu. Aber es hat mir imponiert. Ich habe gewusst, das ist die Frau, die ich brauche. Dass da jemand ist, der ehrlich mir gegenübersteht und der ehrlich mir sagt, was zu sagen ist. Also Beziehung heißt auch eine Entscheidung, sich diesem Schmerz zu stellen. Und gleichzeitig ist Beziehung dann der Raum, wo in der Liebe eines anderen Menschen ich die Chance habe, mich zu verändern. Dass da nicht einer ist, der mich fertig machen will, der mir natürlich sagt, was zu sagen ist, aber dann in dieser Liebe dieses Menschen die Chance zu haben, anders zu werden und mich zu verändern, Grenzen zu überschreiten und als Persönlichkeit zu wachsen. Und zur Liebe gehören auch noch andere Schmerzen, nämlich Verletzungen. Und das kann manchmal sehr tief gehen. Ich habe schon gesagt, Beziehung und Familie ist keine heile Welt, bei Leben nicht. Wir werden aneinander schuldig und wir bleiben uns unendlich vieles schuldig und wir werden dem anderen Menschen im Tiefsten nicht gerecht. Und ich denke, die Grundfrage für eine Beziehung ist nicht, wie wir Verletzungen vermeiden können. Die werden passieren, also ist natürlich auch gut, weitere zu vermeiden, aber es wird immer wieder geschehen. Sondern die entscheidende Frage ist, können und wollen wir vergeben? Sind wir fähig, immer wieder neu miteinander anzufangen? Jede Beziehung hat so ihre eigenen Mechanismen. Bei den einen wird es wahnsinnig laut, wenn es Krach gibt. Also irgendwelche lautstarken Ausbrüche an Selbstrechtfertigung und Vorwürfen oder sonst was. Andere ziehen sich gekränkt zurück ins Schweigen oder vergießen erpresserische Tränen. Und andere lassen einfach Gras drüber wachsen oder versuchen es zumindest und sagen irgendwo und irgendwie wird es morgen ja schon wieder weitergehen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zu lernen, zu streiten. Vorwürfe auszusprechen, Schuld einzugestehen, und zu vergeben. Und dazu gehört immer, einen ersten Schritt zu gehen. Und dieser erste Schritt ist der schwerste. Es gibt ein Wort im Neuen Testament, von dem meine Frau und ich beschlossen haben, ganz am Anfang unserer Ehe, dass wir das miteinander leben möchten. Das heißt, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn, ehe du verzeihst. Und wir haben uns gesagt, das wollen wir miteinander leben in unserer Ehe. Und das haben wir auch gemacht. Und dann gab es Tage, an denen schon einiges vorgefallen war und wir gingen dann abends zu Bett und wir wussten, darüber ist noch zu reden. Und wir wussten, wir wollen nicht einfach einschlafen und wollen es uns nicht so leicht machen, dass wir jetzt jeder sich umdreht und denken, morgen geht es schon weiter, sondern wir müssen darüber reden. Und dann liegen wir im Bett nebeneinander und jeder weiß, wir müssen reden, aber jeder weiß auch, der andere ist schuld und der andere muss anfangen. Und es gab in unseren ersten Ehejahren Szenen, wo das stundenlang ging. Also ich weiß immer ganz genau, was die Uhr geschlagen hatte, aber ich glaube, ich lüge, wenn ich sage, manchmal war es 2 oder auch 3 Uhr. wo dann der Erste angefangen hat zu reden, so viel Stolz kann man irgendwie rumtragen, das ist unglaublich. Aber ich denke, dass auch zum Ausdruck gekommen ist, dass unsere Beziehung uns so viel wert war, dass wir uns eben auch nicht einfach umgedreht haben und weggepennt sind und morgen versucht haben, dann Gras drüber wachsen zu lassen. Irgendwann kommt das alles wieder raus. Sondern dass wir es gelebt haben und auch geschafft haben. Ich vermute, es gibt nicht mehr als ein, zwei Tage, wo wir das nicht gelebt haben, in über 20 Jahren Ehe. Immer wieder diesen Schritt zu gehen, den Stolz zu überwinden, das erste Wort zu finden, miteinander zu reden, alle Vorwürfe auszusprechen, einander zuzuhören und dann irgendwann fähig zu sein, dem anderen vergeben und vergeben zuzusprechen. Es gibt keine Konfliktbewältigung, ohne Dinge anzusprechen, ohne das Wort der Vergebung. Und man kann solche Situationen nicht körperlich überspielen, also durch Körperlichkeit und Zärtlichkeit. Auch daran gehen viele Beziehungen kaputt, dass man denkt, also wenn wir jetzt nur wirklich richtig nett körperlich zueinander sind, dann können wir das irgendwie, die Worte schon irgendwie umgehen. Das funktioniert nicht, weil es letztlich ja gelogen ist. Es ist auch keine Lösung, auseinanderzugehen, weil wir dann verfehlen, was wir in dieser Situation miteinander lernen können und miteinander in Beziehungstiefe erfahren und erleben können. Also Erfahrung der Vergebung, Erfahrung des Neu-Zueinanderfindens und unsere Erfahrung ist, dass diese Situationen so schwer sie manchmal sind und so schmerzhaft, dass die letztlich die Knotenpunkte unserer Beziehung sind, dass diese Erfahrungen unsere Beziehung reicher und tiefer und schöner gemacht haben. Dass es eigentlich nichts Größeres gibt, als zu wissen, wir leben miteinander und voreinander ohne Hypotheken. Die Schmerzen der Liebe, Enttäuschung, die Ernüchterung für sich selbst und auch Verletzungen, aber billiger ist Beziehung zu haben. Und man könnte fragen, warum eigentlich soll ich mir das alles antun? Die deutsche Sprache kennt einen sehr schönen Ausdruck, der heißt, ich mag dich leiden. Ich weiß nicht, ob man jemals darüber nachgedacht hat, ich mag dich leiden. Das heißt, du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin, dich zu erleiden. Dich natürlich auch zu genießen, aber auch dich zu erleiden. Deine Macken und deine Abgründe mitzutragen. Und ich glaube, dass, wo wir das erfahren, dass ein anderer Mensch bereit ist, mich zu erleiden und mich mit allen Abgründen zu tragen, dass da wirklich etwas deutlich wird, dass ich wahrhaft geliebt bin, dass ich Heimat erfahre, Wertschätzung, Geborgenheit. Geliebt zu werden trotz der Schmerzen, die wir dem anderen zufügen, geliebt und sogar erlitten zu werden. Für mich eine der größten Erfahrungen, die es gibt, dass da jemand ist, der trotzdem zu mir steht, der bereit ist, mich zu erleiden. Ich mag dich leiden. Die Schmerzen der Liebe sind also gleichzeitig die Schönheit der Liebe. Was taugt? Der Wunsch, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei und dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Der zweite Punkt, die Dauer der Liebe. In der kirchlichen Traueragenda versprechen sich Leute, wenn sie heiraten, also kirchlich heiraten, bis dass der Tod uns scheidet. Und unter diesem Satz kann sich heute so gut wie gar nicht mehr irgendetwas Gutes vorstellen. Es gibt eine sehr schöne Karikatur von Uli Stein, also der mit den Mäusen. Da stehen also Maus und Mäuschen vor dem Traualtar. Und so kurz vor der entscheidenden Szene, dem entscheidenden Versprechen, hebt Frau Meuterich also ganz zaghaft nochmal ihren Zeigefinger und sagt, kann ich die Stelle mit den schlechten Tagen nochmal hören, bevor ich mich entscheide? Treue über alle Veränderungen des anderen hinweg, über meine Veränderungen hinweg, die ich vielleicht durchmachen werde, warum überhaupt? Ist es nicht ehrlicher, Schluss zu machen, zu gehen, wenn die Liebe nachlässt? Oder von vornherein alle Optionen offen zu halten, Beziehung ja, Bindung nein, Beziehung leid statt Beziehungsleid? Das muss ich mir doch nicht antun. Ich will nicht heute Abend die kirchliche Trauagenda verteidigen, aber ich will deutlich machen, was hier für uns und für unsere Beziehung eigentlich auf dem Spiel steht. Nochmal zwei schöne Wörter aus der alten deutschen Sprache. Dingen und Freien. Früher haben Menschen, die geheiratet haben, gesagt, wir freien. Heute denkt man eher an dieser Stelle, wenn zwei Menschen heiraten. Also der Gedanke der Freiheit, der kommt uns dann nicht mehr unmittelbar. Aber so haben Menschen mal gedacht und wir versuchen deutlich zu machen, was dahinter steht. Ich glaube, dass das etwas ist, das wir uns zutiefst wünschen, gefreit zu sein. Dass da jemand ist, der ein bedingungsloses Ja zu unserer Person hat und nicht nur zu bestimmten Eigenschaften von uns. Zu Dingen heißt, ich sage Ja zu dir, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Dass wir eben nicht mehr sagen, treu bis in den Tod, das zeigt, dass dieses Lebensmuster, wenn, dann, du stehst unter Bedingungen, wenn du das bringst, wenn du das leistest, dann halte ich zu dir, dann stehe ich zu dir, dass dieses Muster der Leistungsgesellschaft eben auch inzwischen unsere Beziehungen charakterisiert, das wird damit ziemlich deutlich. Alles steht unter Bedingungen. Es hat ganz viele Spielarten, ich will einige davon ansprechen. Eine Spielart heißt, dass ich eben alles auf die Beziehung zum anderen nur auf mich beziehe. Dass es mir auch in meiner Beziehung zum anderen einfach schlichtweg nur um mich selber geht. Der andere ist sozusagen nur da, um mein eigenes Zärtlichkeitsbedürfnis zu befriedigen, um mich in seiner Attraktivität zu schwimmen, um mein eigenes Ich mit dem anderen zu garnieren. Solange du attraktiv bist, solange mir das was bringt, solange es nicht zu anstrengend ist, aber wehe, wenn. Eine zweite Spielart, Beziehung mit Rückgaberecht. Dass man ganz bewusst Optionen offen hält. Mir hat eine Studentin erzählt, dass sie fast wortwörtlich folgenden Satz von ihrem Freund gehört hat. Es ist schön mit dir, aber ich kann mich noch nicht festlegen. Vielleicht kommt da noch jemand, der besser zu mir passt und mit dem es mehr Spaß macht. Das hat mit Liebe ja überhaupt nichts mehr zu tun und die Reaktion hier zeigt, dass wir das verstehen, sondern das ist absolut tiefste Demütigung und Kränkung. Aber selbst dann, wenn wir nicht wagen, das auszusprechen, sind wir mit dem, was wir denken und ein Lebensmuster leben, gar nicht so weit davon weg, dass wir uns die Optionen offen halten, Beziehungen mit Rückgaberecht, jemanden zu dienen und nicht zu freien. Eine andere Bedingung, die eigene Freiheit, die eigene Unabhängigkeit, die eigene Flexibilität nicht aufgeben, und zwar auf keinen Preis. Die eigentliche Freiheit, und das ist meine These, die erfahre ich darin, dass ich von jemand anderem bedingungslos geliebt werde. Also alle Menschen, die denken, ich muss mir meine Freiheit irgendwie, muss meine Freiheit schützen, indem ich mich nicht verbindlich auf was einlasse, die dann letztlich alles verlieren, was sie haben, und die werden nicht erleben, dass Freiheit letztlich darin liegt, dass ich von jemand anderem bedingungslos geliebt werde und dass ich diesen anderen eben auch umgekehrt bedingungslos liebe. Wer die Optionen offen hält, wer dient statt freit, der verliert unendlich viel an Beziehungsqualität. Der verzichtet auf die tiefsten Erfahrungen von Gewordensein, von Angenommensein bei einem anderen Menschen. Warum? Weil ich nur in einer bedingungslosen Beziehung wirklich frei bin. Nur in einer bedingungslosen Beziehung kann ich mich wirklich gehen lassen. Muss ich nicht eine Rolle spielen, muss ich nicht in der Angst leben, dass dann, wenn der andere wirklich merkt, wer ich bin, sagt, nein, danke und geht. Also nur dann, wenn ich wirklich sicher sein kann, ich muss hier keine Rolle spielen. Ich kann wirklich ich selber sein. Und ganz egal, was von mir noch an Schlimmem offenbar wird und an dunklen Seiten der andere wird zu mir stehen, nur darin und nur so kann ich wirklich Freiheit leben und Freiheit erleben, kann ich wirklich transparent werden vor dem anderen. Solange ich Angst haben muss, dass an irgendeiner Stelle der andere sagt, nein, danke und geht, kann ich überhaupt nicht frei sein und wird Beziehungen immer zu einem gewissen Grad oberflächlich bleiben. Es kann aber auch was anderes sein, was mir schwer macht, mich ohne Bedingungen an einen anderen Menschen zu binden, ihn zu freien, nämlich, dass mir Ängste zutiefst in den Knochen sitzen. die Unfähigkeit, einem anderen Menschen zu vertrauen, vielleicht deswegen, weil ich in meiner eigenen Lebensgeschichte erfahren habe, dass in meinem Leben Vertrauen nicht gebaut worden ist, sondern kaputt getrampelt worden ist, zerbrochen worden ist und dass ich von A bis Z vom Misstrauen und von Zweifeln angenagt bin. Und gerade der Sohn von so einer Geschichte herkommt, der steht jetzt in der Beziehung, in der Versuchung zu sagen, nicht nochmal. Und damit steht er aber auch in der Gefahr, Beziehungen nur in einer sehr oberflächlichen Weise zu erfahren, weil er überhaupt nur bereit ist, sich auf jemand anders eben loszulassen und einzulassen und Vertrauen zu wahren. Beziehung ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad, das Herz möglicherweise draußen lassen. Einfach, um nicht nochmal zu riskieren, zutiefst verletzt zu werden. Aber da ist die nächste Enttäuschung schon eingebaut, das muss oberflächlich bleiben und damit oder dabei kann ich eigentlich nicht stehen bleiben. Sich zu öffnen und Vertrauen zu lernen, vielleicht wieder neu Vertrauen zu lernen, ist ein ganz langer und mühsamer Prozess. Und das geht nur in kleinen und vorsichtigen Schritten. Dass ich anfange, dem anderen in einem kleinen Schritt zu vertrauen und Vertrauen einzusetzen und dann erfahre oder hoffentlich erfahre, dass der andere tatsächlich vertrauenswürdig ist. Und dass mich das wieder ermutigt, einen weiteren Schritt des Vertrauensvorschusses zu wagen und zu riskieren. Und dass in dem Maße, wie ich von jemand anderem Vertrauen erfahre und immer wieder neu mich riskiere und Vertrauen einsetze, dass ich so wieder neu Vertrauen aufbauen kann und damit auch Beziehung bauen kann. Entfalten kann sich Vertrauen nur, wo auf der anderen Seite Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit und Treue steht. Also auch dort, wo in meinem Leben schon was zerbrochen ist, kann nur was heilen und kann nur was neu werden und neu Vertrauen wachsen, wo auf der anderen Seite absolute Verlässlichkeit und Treue erfahren wird. Sonst werde ich mit aller Zerbrochenheit einfach bei mir selber bleiben. Nochmal dieses Beispiel, das ich gestern schon genannt habe, von den ersten Seiten der Bibel, wo von der Erschaffung des Menschen geredet wird, wo Gott den Menschen schafft nach seinem Bild als Beziehungswesen und wo dann dieses Ganze darin gipfelt, dass gesagt wird, die beiden waren nackt und schämten sich nicht. Das heißt, dass da zwei Menschen in den Innenzeiten ihres Lebens voreinander standen, dass sie sich ins Herz schauen konnten, dass sie absolut transparent und einander voreinander offenbar waren und dass sie sich nicht zu schämen brauchten. Und wir wissen, dass das zerbrochen ist und dass wir eigentlich es uns nur noch leisten können, mit den Außenseiten uns einander gegenüber zu stehen und uns voreinander zu schützen. Und dass man dann ein bisschen auf FKK macht, das erinnert an dieser Situation überhaupt nicht, dass wir eine abgrundtiefe Einsamkeit unseres Herzens werden wir damit in keinster Weise ankratzen können, überwinden können. Ja, da ist was abgrundtief zerbrochen. Und das macht deutlich, ich kann eigentlich aus dieser Situation nur heraus und wieder anfangen, mich vorsichtig einem anderen zu öffnen und mich irgendwann vielleicht auch wirklich öffnen und wirklich loslassen, auf einen anderen ihn loslassen, wenn ich weiß, beim anderen, da ist absolute Verlässlichkeit und Treue. Erst wo der andere mir Treue garantiert, kann ich mich fallen lassen, kann ich angstfrei ich selber sein, mich dem anderen ausliefern und damit dann auch Geborgenheit erfahren. Und wo dieser Schutzraum der absolut verlässlichen Treue beim anderen nicht da ist, müssen Beziehungen immer bis zu einem gewissen Grad oberflächlich bleiben. Muss und werde ich etwas von mir zurückhalten. Ein Verlust an Beziehungsqualität und an Beziehungsintensität. Und ich glaube, dass es bis zur sexuellen Erlebnisfähigkeit geht. Sexuelle Erlebnisfähigkeit lebt ja nicht von der Technik, es sind vielleicht auch 2% Technik dabei, aber 98% sind innere Bedingungen einer Beziehung. Das heißt, alles das, was ich gerade geschildert habe, dass ich weiß, da ist einer, der steht zu mir und auf diesen Menschen hin kann ich mich absolut loslassen und gehen lassen und bis ins Letzte hinein auch körperlich mit allem, was ich bin, öffnen. Und dieser Mensch wird mich nicht verraten. Und erst dort, wo solche inneren Bedingungen in einer Beziehung da sind, da kann ich anfangen, was zu erleben und zu erfahren, was mit diesem Geschenk Gott uns eigentlich gegeben hat. Und dann wird auch Sexualität nicht einfach nur an einer billigen Oberfläche erlebt und erfahren. Dauer der Liebe, ich hoffe, dass ich ein bisschen deutlich gemacht habe, dass es hier nicht einfach nur um eine kirchliche Schikane geht, bis das der Tod entscheidet, sondern dass hier für unsere Beziehungsqualität enorm viel auf dem Spiel steht. Dass dort, wo der andere mir Treue gewährt, und zwar unverbrüchliche Treue, dass mir damit ein Raum geschenkt ist, eine Freiheit, ich selber zu sein, ich zu werden, ein Raum, in den ich angstfrei hineinleben kann. Ich füge noch einen Satz dazu, der für mich als Christ wichtig ist. Für mich hat dieser ganze Punkt ziemlich viel mit dem Wesen Gottes zu tun. Ich glaube an einen Gott, und das ist der Gott, der sich in der Bibel im Alten und Neuen Testament offenbar gemacht hat, der von seinem innersten Wesen, von seinem Charakter her unverbrüchlich treu ist. Es gibt einen Satz im Neuen Testament, der heißt, und wenn wir untreu sind, also wir Menschen, dann bleibt er treu. Das Normale wäre, wenn wir untreu sind, dann lasse ich es auch sein. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, weil dieser Gott wesenhaft treu ist. Er würde sich selber, er würde sein eigenes Wesen verraten, wenn er nicht letzte und verlässliche und beständige und bleibende Treue wäre. Und das bedeutet, und so sagt es auch das Neue Testament, dass wir mit unseren Beziehungen etwas abbilden in dieser Welt, in der so viel Untreue und Unzuverlässigkeit ist, von dieser Treue und von diesem Charakter Gottes. Ich sage das jetzt ziemlich steil, aber ich sage es sehr bewusst. Dort, wo ich mit meiner Frau verbindliche Treue lebe, dort können andere Menschen etwas entdecken und etwas ahnen vom Wesen Gottes. So hoch ist die Würde, die Gott der Partnerschaft von Mann und Frau gibt und dem gibt, was hier zwei Menschen miteinander leben. Und das ist was, was meine Frau und ich miteinander leben wollen, dass wir sagen, wir möchten, dass andere leben wie wir, meine Frau und ich miteinander umgehen, wie wir Ehe leben, wie wir in der Verlässlichkeit zueinander stehen. Und da sind eine Menge Schmerzen dabei. Und trotzdem, wir möchten, dass andere daran entdecken, dass hinter unserem Leben ein Gott steht, der absolut verlässlich und treu ist. Dass Menschen von diesem Gott eine Ahnung kriegen. Die Dauer der Liebe. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Die Heilung der Liebe. Was ist, wenn wir Loberfahrungen des Scheiterns machen und wenn dann irgendwann nur Scherben da sind, nur noch Verletztheit und Ängste und Unfähigkeit zu vertrauen, vielleicht Bitterkeit bis zum Hass? Mir hat eine Studentin, das war nicht so weit weg von hier, in einer Unistadt, ich erinnere mich noch an die Szene vor einigen Jahren, gesagt, ich werde 23 Jahre alt, ich werde nie mehr einem Mann vertrauen können. So viel an Erfahrung schon hinter sich, so viel an Enttäuschung, so viel an Verbitterung, so viel an Hintergangensein, dass sie gesagt hat, ich werde nie mehr einem Mann vertrauen können. Da war eigentlich schon alles kaputt. Und in irgendeiner Form kommen wir alle irgendwann an unsere Grenzen, an die Grenzen unserer Möglichkeiten zu lieben, den anderen zu tragen, den anderen zu erleiden, den anderen nicht nur unter Bedingungen zu stellen, sondern wirklich bedingungslos zu ihm zu stehen. Und die Frage ist dann nicht nur, wie kann Beziehung gelingen, sondern auch, wie kann in unserem Leben nochmal etwas heil werden. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das ist ein Autor, den ich liebe, Douglas Kaplan, der hat das Kultbuch geschrieben, Generation X, und hat dann als ein weiteres Buch geschrieben, Life After God, beschreibt in diesem Buch eine Generation, die sozusagen sich von allem emanzipiert hat, die sich emanzipiert hat vom Staat, von Politik, die nicht mehr nach Religion fragt, die einfach nur völlig bindungslos und völlig ohne sich an irgendeiner Stelle zu verantworten, in den Tag hineinlebt. Das ist ein ziemlich trostloses Buch, 354 Seiten. Und ich habe dieses Buch durchgelesen, also wirklich nicht eine erbauliche Lektüre, aber ich glaube, dass es viel an Zeitgeist und Lebensgefühl rüberbringt. Und dann kam ich auf zu den letzten beiden Seiten. Und diese letzten beiden Seiten, die haben mich wirklich fast umgehauen, weil die so unvermittelt und so überrascht kommen, wie man nur überrascht sein kann, wenn man da hinkommt. Auf der zweitletzten Seite schreibt Douglas Kaplan, dies ist mein Geheimnis. Also da ist überhaupt nichts vorbereitet, dass man jetzt irgendwas große Erkenntnis und sonst was, völlig unvermittelt in alle diese Szenen hinein, die völlig wirr und zusammenhanglos Leben beschreiben. Dies ist mein Geheimnis. Ich werde es dir sagen mit einer Offenheit des Herzens, die ich wohl niemals wieder erlangen werde. Und so bete ich, dass du in einem stillen Raum bist, wenn du diese Worte hörst. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche. Dass ich krank bin und allein nicht mehr weiter kann. Ich brauche Gott, damit er mir hilft, zu geben, denn ich scheine zum Geben nicht länger in der Lage zu sein. Damit er mir hilft, gut zu sein, denn ich scheine zur Güte nicht länger imstande zu sein. Damit er mir hilft, zu lieben, denn ich scheine über die Fähigkeit zu lieben, hinaus zu sein. Ein Satz oder Sätze, die mich absolut überrascht haben. Hier hat einer gemerkt, dass die Hilfe, die wir brauchen, nicht etwas ist, was wir uns selber geben können. Auch nicht etwas ist, was uns andere Menschen geben können, noch nicht mal dann, wenn wir in gelingenden Beziehungen leben. Sondern, dass an irgendeiner Stelle Hilfe von woanders kommen muss, von jenseits. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche. Und ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass wenn wir über Beziehungen reden und über Liebe reden, dass wir dann irgendwann auch über Gott reden müssen. Es gibt Erfahrungen des Scheiterns. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen des Scheiterns ein Hinweis darauf sind, dass in unserem Leben mehr kaputt ist, als es mit ein paar Tipps und Tricks wieder zu kriegen ist oder mit ein bisschen guten Willen. Wir brauchen Gott. Und ich glaube, dass in der gleichen Richtung auch etwas anderes weiß. Und das sind unsere Einsamkeitserfahrungen. Es ist nicht so, dass Einsamkeitserfahrungen zu Ende sind, wenn wir eine gelingende Beziehung haben. Sondern es ist genau umgekehrt, dass selbst in gelingenden Beziehungen Einsamkeitssituationen auftreten und dass die noch viel schmerzlicher erfahren werden und dass ich merke, selbst so eine Beziehung macht deutlich und lässt mich in einer ganz tiefen Weise mit mir allein. Einsamkeit kann nicht im Letzten von einem Du, von einem Partner und wenn es noch so gut funktioniert, ausgefüllt werden. Es gibt Wege, die man allein gehen muss, trotz aller gewachsenen Vertrautheit, in der Tiefe, an manchen Stellen eben doch nicht gekannt und erkannt von einem anderen Menschen. Und wir haben das beide so erfahren, meine Frau und ich. Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von den deinen? Es bleiben Einsamkeitserfahrungen, wo kein Mensch dem anderen helfen kann. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen in unserem Leben die Gottesfrage offen halten. Dass wir uns bewahren wollen vor der Illusion, dass ein Mensch die Beziehungssehnsucht eines anderen Menschen ausfüllen könnte. Oder ganz ausfüllen könnte. Natürlich teilweise und zu wesentlichen Teilen, aber eben nicht ganz. Und ich möchte einladen, das jetzt in einem letzten Gedankengang nochmal mitzudenken. Ob es nicht sein könnte, dass diese Erfahrungen des Scheiterns und der Einsamkeit mich zu noch tieferen Fragen führen, zu eigentlicheren Fragen und eigentlicheren Antworten. Ich möchte das in einem Bild der Schnittblume sagen. Für mich, für manche anderen, für meine Frau zum Beispiel, ist ein schöner Strauß von Schnittblumen etwas vom Schönsten, was es in dieser Welt gibt. Natürlich geschmackvoll ausgesucht, Geschmäcker sind da verschieden, also bitte bei meiner Frau keine melden. Also wenn die richtigen Blumen zusammen sind, dann ist es etwas vom Schönsten, was es in dieser Welt gibt. Ein Strauß von Blumen. Und wenn man so einen Strauß von Blumen hat, dann ist trotzdem über dieser Schönheit schon der Hauch des Todes. Warum? Weil dieser Strauß eben ohne Verwurzelung nicht lange überdauern wird. Und ich denke, genauso ist es mit der Gottesfrage. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche. Dass in unserem Leben unendlich viel Faszination, unendlich viel Schönheit ist, die Gott in unser Leben, in diese Welt hineingelegt hat. Und dass dort, wo wir uns im Letzten abschneiden von dem, der das ständig speist, wir doch erleben müssen, dass über allem auch der Hauch des Todes lebt. Also in unserer Welt ist alles irgendwo zum Tode. Unsere Welt ist letztlich wie so ein Strauß von Schnittblumen. Unwahrscheinlich viel Schönheit. Und dort über allem irgendwo dieser Hauch des Todes. Mein Geheimnis ist, dass ich Gott brauche. Nochmal sagt das Kaplan, als ich das ich das erste Mal las, war ich ziemlich überrascht von dieser zweiten letzten Seite und ich war noch mehr überrascht von dieser letzten Seite. In dieser letzten Seite gibt es eine Szene, wo er irgendwie sich mit seinen Händen ausstreckt nach Hilfe und dann fallen folgende Sätze, also nach helfenden Händen sich ausstreckt. Diese Hände, diese heilenden Hände, Hände, die halten, Hände, nach denen wir verlangen, weil sie besser sind als verlangen. Diese Hände, fürsorgliche Hände, formende Hände, Hände, die Lippen berühren, Lippen, die Worte sprechen, die Worte, die uns sagen, dass wir heil sind. So endet dieses Buch. Und als ich das gelesen habe, zum ersten Mal, da stand unmittelbar ein Bild vor mir. Und zwar das Bild einer Person. Und diese Person heißt Jesus von Nazareth. In dem, was hier steht, finde ich eigentlich genau wieder, was dieser Jesus gelebt hat. Wie seine Hände Menschen berührt haben, in ihrem Elend, in ihrer Krankheit, in ihrer Verlassenheit und Verlorenheit, gesegnet haben, geheilt haben, fürsorgliche Hände, wie dann von diesen Lippen dieses Jesus die Worte gesprochen werden, die Menschen heil gemacht haben. Das ist für mich deutlich geworden. Dieser Jesus von Nazareth, der taucht hier in dieser letzten Sehnsucht, in diesem Buch von Douglas Carpenter auf, wo jemand sich ausstreckt in der Verzweiflung nach Hilfe, nach etwas, was sein Leben heil machen kann. Wir werden jetzt einen Text hören aus dem Neuen Testament und dann will ich noch ein paar wenige Worte zu diesem Text sagen und es damit dann schließen.
Worauf es ankommt. Jesus bei dem Pharisäer Simon. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. Da kam eine Dirne herein, die in dieser Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei Simon eingeladen war, und in ihrer Hand trug sie ein Glas mit wertvollem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet Gottes wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Meister, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 5000 Mark, der andere 500. Weil sie aber zum festgesetzten Termin das Geld nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Bestimmt der, dem er die größte Schuld erlassen hat, antwortete Simon. Du hast recht, bestätigte ihn Jesus. Dann blickte er die Frau an und sagte, sieh diese Frau, Simon. Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit dem Bruderkuss begrüßt. Aber diese Frau hat immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das für ein Mensch? Kann der den Sünden vergeben? Doch Jesus sagte noch einmal zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Nochmal ganz kurz diese Situation. Jesus wird eingeladen zum Essen von einem Pharisäer, wie es hier heißt, mit Namen Simon. Das war ein gesetzestreuer Jude, das heißt, der hat mit dem Glauben wirklich ernst gemacht. Das war nicht nur Sonntagsfrömmigkeit, sondern er hat wirklich bis in den Alltag hinein seinen Glauben gelebt. Den Glauben ernst genommen. Und dann war dieser Jesus unterwegs und Pharisäer Simon hat sich Gedanken über Jesus gemacht, wer ist er eigentlich? Ist er wirklich der, der behauptet, oder ist alles nur irgendwelche Show? Und deswegen hat er diesen Jesus zum Essen eingeladen, noch ein paar Freunde mit dazu, um diesen Jesus ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das Haus müsst ihr euch ziemlich groß vorstellen, um ein Viereck gebaut, in der Mitte ein Hof, und in diesem Hof, in irgendeiner schattigen Ecke dieses Hofes, liegen sie im Kreis, ein bisschen Essen oder sonst was dabei, Kissen unterm Arm, und haben oder führen theologische Gespräche. Reine Männerrunde. Und in diese Männerrunde platzt jetzt diese Frau hinein. Eine Prostituierte. Ziemlich peinlich für Pharisäer Simon. Ich kann mir vorstellen, der hat schon die Schlagzeile der Bildzeitung am nächsten Tag vor Augen. Prostituierte bei Pharisäer Simon, und dann wäre er dann auch ziemlich erledigt gewesen. Eine Prostituierte. Eine Frau mit einer sehr leidvollen Beziehungsgeschichte. Unter dem Stichwort Liebe hat sie das Gegenteil von Liebe erfahren. Entwürdigung als Person. Gebraucht. Missbraucht. Verkauft. Ausgenutzt. Und verlebt. Hunderte, die zu ihr gekommen sind, und kein einziger, bei dem sie zu Hause war. Und es drückt sich jetzt alles aus in den Tränen, die jetzt fließen. Das heißt, ziemlich stark in diesem Text, da werden ziemlich viele Tränen vergossen. Also was hier herauskriegt und was man so in den ersten Versen hier sieht, da bricht eigentlich ihre ganze Lebensgeschichte aus hier heraus. Verzweiflung, ihre Einsamkeit, ihr Alleinsein bei keinem zu Hause. Selber völlig am Ende, innerlich kaputt. Und jetzt bricht es heraus. Vielleicht war sie auch selber schuldig geworden an anderen, hat andere verführt, hat Beziehungen zerstört, Ehen zerstört, ganz egal. Jetzt ist diese Frau bei Jesus. Und das Spannende, dass diese Frau in dem ganzen Text kein einziges Wort sagt. Also ihr könnt es nochmal durchlesen. Es gibt kein einziges Wort, das von dieser Frau gesprochen wird. Alles, was sie zu sagen hat, alles, was ausgedrückt wird, wird ohne Worte, wird nonverbal ausgedrückt. Und trotzdem liegt in dem, was wir da sehen und in den wenigen Versen lesen können, wird eine ganze Lebensgeschichte uns offenbar. Sie drückt alles aus, alle Verzweiflungen, alles, was sie mitbringt in ihren Gesten. Meinung, natürlich Verzweiflung, aber vielleicht auch einfach, dass sich alles löst, was sich angestaut hat. Weinen kann ja ein unglaublich befreiender Akt sein, dass ich endlich irgendwo weinen darf. Ein befreiendes Weinen. Dieses Öl, das sie mitbringt, mit dem sie die Füße von Jesus salbt, das war kostbares Öl. Das war sozusagen ihre Aussteuer. Nicht sozusagen, das war ihre Aussteuer. Das war das Öl, das war das, was sie aufgehoben hat für die große Liebe ihres Lebens. Für den einen Mann. Und dann hat sie hunderte Männer gehabt. Und dieses Öl hat sie immer noch bei sich, weil die große Liebe ihres Lebens damit natürlich nicht gekommen war. Und jetzt ist sie bei Jesus. Und jetzt weiß sie, dieser Jesus, der ist es wert, dass ich all das über ihm ausgieße. Ihm schenke, mich ihm schenke. Und Jesus, und das ist was, was mich sagenhaft fasziniert in diesem Text, Jesus redet zu ihr zunächst auch kein Wort. Sondern alles, was Jesus ihr kommuniziert, kommuniziert er ohne Worte, kommuniziert er nonverbal. Es gibt einen ganz genialen Vers, der leider in dieser Übersetzung, die jetzt euch vorliegt und gerade verlesen wurde, nicht so ganz rüberkam. Da heißt es im griechischen Urtext, Jesus wandte sich zu der Frau, Vers 44, und sprach zu Simon. Das heißt, mit dem Intellektuellen, mit dem Theologen Simon, mit dem hat er natürlich geredet, dem hat er die Gleichnisgeschichte erzählt und er musste eine logische Schlussfolgerung aus dieser Gleichnisgeschichte ziehen. Oder war diese Frau, die ganz ohne Worte gekommen ist, die sich völlig anders ausgedrückt hat, die geweint hat und die dieses kostbare Öl über ihm ausgegossen hat und es mit ihren Haaren getrocknet hat, ihre Tränen getrocknet hat. Und dieser Frau gegenüber hat Jesus ohne Worte zunächst geantwortet. Er wandte sich zu der Frau. Und er hat diese Frau damit deutlich gemacht, auf einer ganz anderen Ebene, wie er mit den Pharisäern geredet hat, ich verstehe dich und ich sehe dich. Und es ist gut. Und bei mir darfst du sein. Und wenn wir getöten könnten, dann hätten die Pharisäer, wenn wir die Frau am ersten Augenblick wohl umgefallen. Aber Jesus bietet ihren Schutzraum vor all diesen Dingen, wo die Frau weiß, hier darf ich sein und hier darf ich weinen. Stellen wir uns so vor, wenn diese Frau zu Jesus kommt, das ist dann schon eine ziemlich peinliche Situation. Und zwar damals genauso peinlich, wie wir das heute empfinden, weil es das also im damaligen Kulturkontext auch nicht normaler. Und jeder von uns wäre wahrscheinlich ziemlich unwillkürlich zusammengezuckt. Und wenn Jesus zusammengezuckt wäre, dann wäre für diese Frau alles kaputt gewesen. Oder vielleicht, wenn wir uns ziemlich gut beherrschen könnten, wären wir nicht zusammengezuckt, aber wir wären rot angelaufen. Und das können wir dann kontrollieren. Und auch wenn Jesus rot angelaufen wäre, wäre für die Frau alles kaputt gewesen. Und Jesus zuckt nicht zusammen und er läuft nicht rot an, sondern er wendet sich der Frau zu und macht deutlich, hier darfst du sein. Und ich sehe dich und ich verstehe dich und kenne deine Lebensgeschichte und es ist gut hier. Heilende Hände, fürsorgliche Hände. Und dann Lippen, die die Worte sprechen, Worte, die sagen, dass wir heil sind. Es sind drei Worte ganz am Ende dieses Textes, wo Jesus in das Leben dieser Frau hineinspricht. Das erste Wort heißt, dir sind deine Sünden vergeben. Das heißt, alles, was diese Frau an Zerstörerischem gelebt hat und alles, was sie an Zerstörerischem erlebt hat, wird durchgestrichen. Hier wird ein Mensch losgelöst von allen Überthemen der Vergangenheit. Losgelöst von allem, was von der Vergangenheit auf seinem Leben lastet. Dir sind deine Sünden vergeben. Alles, was mich negativ von meiner Vergangenheit ja noch festlegt, wo ich schuldig geworden bin, wo andere an mir schuldig geworden sind, alles wird damit abgeschnitten. Was das für eine Beziehung bedeuten könnte, für eine Beziehung, in der ich lebe, wie viel Vergangenheit schleppen wir mit uns herum? Und wie viele Vergangenheiten und Bitterkeiten schleppen wir dann immer wieder in neue Beziehungen mit hinein und merken nicht, dass das, was unsere Beziehungen kaputt macht, all das ist, was wir ja schon mitbringen. Ein unglaubliches Geschenk, dieses Wort, dir sind deine Sünden vergeben, losgelöst zu werden von meiner schuldhaften und zerstörerischen Vergangenheit. Ein zweites Wort, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Sie hat gewagt, zu Jesus zu gehen. Sie hat alles auf diese eine Karte gesetzt. Sie hat Vertrauen gehabt, dass dieser Jesus anders sein wird als all die anderen Männer, die sie kannte, als all die Männer, von denen sie genau wusste, wie sie über sie gedacht haben. Sie hat geglaubt und Vertrauen gehabt, dass dieser Jesus sie nicht zurückweicht, sondern dass dieser Jesus sie gewähren lässt und sie versteht und sie liebt und sie annimmt. Sie hat es gewagt und riskiert, geglaubt, dass dieser Jesus anders ist, und hat etwas erfahren, was sie noch bei keinem Mann erfahren hat. Was hier passiert mit diesem Satz, dein Glaube hat dich gerettet, ist, dass ihr Leben eingewurzelt wird. Dass genau das passiert, was ich in den Schnittblumen vorher beschrieben habe, dass da ein Leben abgeschnitten hat. Abgeschnitten ist von der eigentlichen Wurzel, abgeschnitten ist von dem, was wirklich Leben gibt und was mein Leben tragen kann. An dieser Stelle wird ihr Leben wieder verwurzelt. An dieser Stelle wird ihr Leben wieder zusammengefügt mit dem, von dem sie herkommt, mit dem, der sie geschaffen hat. Wird ihr Leben wieder verwurzelt in Gott. Dein Glaube hat dich gerettet. Das sind nicht irgendwelche Selbstheilungskräfte, sondern es ist ein echtes Faktum, dass mein Leben wieder verwurzelt wird in dem, von dem ich komme und mein Leben wieder in eine Gottesbeziehung hineingepflanzt wird. Gottes Beziehung neu geknüpft wird, neu in meinem Leben verwurzelt wird, Anschluss an Gott zu gewinnen, und nicht länger nur aus den eigenen Ressourcen zu leben. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Und dann das letzte Wort, geh hin in Frieden. Keiner von uns kann sich das selber sagen, geh hin in Frieden. Wir können in uns selber keinen Frieden schaffen und können unsere Gedanken und alles, was uns durch uns durch den Kopf jagt, durch unser Herz jagt, können wir nicht befrieden. Und dann sagt Jesus dieses Wort, geh hin in Frieden. Das heißt, dass diese Frau von jetzt an versöhnt mit sich selber, versöhnt mit der eigenen leidvollen Vergangenheit leben darf. Versöhnt mit sich und ihrer Vergangenheit. Diese drei Worte, die hier in einer ganz schlichten Weise von Jesus gesprochen werden, die gibt es sonst nirgends in dieser Welt. Die gibt es bei keinem Menschen, die gibt es in keiner Religion, sondern die gibt es buchstäblich nur bei Jesus. Und ihr werdet es nicht schaffen, mir irgendwo nachzuweisen, dass irgendjemand diese Worte in Vollmacht Menschen zusprechen kann, außer dieser Jesus. Und dass irgendjemand in dieser Welt oder irgendeine Religion sich anmaßt, diese Worte zu sprechen, als eben dieser Jesus. Und diese Geschichte ist wie auch die Geschichten in den letzten Abenden eine Einladung. Eine Einladung, diesem Jesus auch in meinem Leben eine Chance zu geben und es selber zu wagen, so wie es diese Frau hier so gewagt hat, eine Begegnung mit diesem Jesus zu wagen. Und vielleicht ja ganz ohne Worte. Vielleicht mich einfach diese Frau anschließen, dass ich sage, ich habe nichts zu sagen, ich habe einfach nur zu heulen. Über mein Leben und da, wo ich mit meinem Leben angekommen bin. Vielleicht hat man auch eine Menge zu sagen, dann kann man sagen, ganz egal. Es gibt tausend verschiedene Wege, sich in eine Beziehung mit diesem Jesus hineinzubegeben. Einfach dieses Wagnis einzugehen, dass da einer ist, der anders ist, der mich versteht und der mir etwas zusprechen kann, vollmächtig von Gott zusprechen kann, was mir sonst niemand sagen kann. Und ich denke, dass das in einer ganz schlichten Weise geschehen kann. Dass ich vielleicht von dieser Geschichte ausgehe, vielleicht von der Geschichte gestern Abend oder von der morgen, die ihr noch nicht kennt, in irgendeiner Weise sagt, da habe ich Vertrauen gewonnen. Und diesen Menschen, die ich da kennengelernt habe, den schließe ich mich an. Und ich wage es, einfach auf diesen Jesus einen Schritt zuzugehen. Mich ihm zu öffnen. Einfach mal zu sagen, was zu sagen ist. Mein Herz vor ihm auszuschütten und zu sagen, hier bin ich. Und jetzt mach was aus meinem Leben. Und mit den Bruchstücken meines Lebens zu Jesus zu gehen, wie diese Frau und wie viele andere Menschen. Und dann die Worte Jesus ganz persönlich für mich selber zu hören. Die sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden.